Die Stadt hätte uns vermutlich, weiß Gott, nötig. Sowohl Köln als auch Solingen als auch Oberhausen. Warum hängen wir hier sonntags zusammen rum und sind nicht in der Stadt und lesen die Verletzten auf? Ich möchte sehr gerne glauben, dass das nicht Faulheit oder Gewöhnung oder Gleichgültigkeit ist, sondern dass auch das hier im Sinne Jesu ist und dass das beides zusammengehört. Und dafür habe ich gute biblische Argumente. Wir hören mal, wie es direkt nach dieser Erzählung vom barmherzigen Samariter weitergeht. Lukas 10, Vers 38. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und sie hatte eine Schwester namens Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinen Worten. Martha aber ließ sich ganz davon in Anspruch nehmen, ihn zu bedienen. Und sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich den ganzen Dienst allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Da antwortete ihr der Herr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles, aber nur eines ist wichtig. Maria hat den guten Anteil erwählt, der soll nicht von ihr genommen werden. Kümmert es dich nicht, dass sie mich den ganzen Dienst allein machen lässt? Im ersten Lesen, ersten Hören höre ich da einen bitteren Vorwurf. Und ehrlich gesagt höre ich im Hinterkopf auch manche Stimme bei manchem Gemeindefest bei uns. Es stehen immer dieselben Leute in der Küche. Oder warum tragen eigentlich immer dieselben Leute die Tische? Kümmert es dich nicht, Jesus, dass das so ungerecht ist? Ich glaube, dass bei den meisten Hörern und Hörerinnen dieser Geschichte ganz schnell die Kategorisierung einsetzt, wer bin ich? Bin ich Martha oder bin ich Maria? Und die Leute, die ich kenne, sind das eher Marthas oder Marias? Und ich habe auch schon die eine oder andere Predigt aus diesem Blickwinkel dazu gehört und sage jetzt, es ist faszinierend, obwohl Martha echt nicht so gut wegkommt in dieser Geschichte, glaube ich, dass trotzdem sehr viele sich selber als Martha einschätzen und damit gar nicht so unglücklich sind, sondern eher so ein bisschen kämpfen mit dem Ärger über die in ihren Augen faulen Marias, die nicht vernünftig mit anpacken. Unser Ideal von Fleiß und von Aktivsein, das kann auch Jesus mit diesen Sätzen an Martha scheinbar nicht ändern. Und dann gucke ich noch mal genauer hin und betrachte diese Szene ein bisschen tiefer. Und dann denke ich, eigentlich traurig. So wie es sich jetzt darstellt, hat Martha überhaupt nichts davon, dass Jesus da ist. Obwohl sie sich bestimmt total gefreut hat, dass er kommt. Sie hat ihn eingeladen. Sie ist mit ihm befreundet. Und ich stelle mir vor, wie sie mit jedem Handschlag frustrierter wird. Am Anfang hat sie das Maria vielleicht ja noch gegönnt, aber je länger die auf sich warten lässt, desto unzufriedener wird Martha. Jetzt bin ich ja seelsorgerlich ein bisschen geschult und dann möchte ich Martha am liebsten beglückwünschen. Großartig, Martha. Mach deinen Gefühlen Luft, lass sie raus. Nur so kann das geklärt werden. Sehr gut, löst es auf, indem ihr drüber redet. Und das führt mich dazu, nochmal genauer hinzugucken. Und dann merke ich, das ist interessant. Die Beobachtung, da steht überhaupt nichts von Ärger. Das lesen wir aus den Worten heraus, oder ich. Und vielleicht aus unseren Assoziationen in diesen Text hinein. Das Gefühl wird da überhaupt nicht benannt. Und inzwischen glaube ich, nachdem ich noch zwei, dreimal mehr hingeguckt habe, es geht Martha überhaupt nicht um sich, sondern es geht ihr um Jesus. Was sie nämlich tut, ist das, was sich gehört. Ihre orientalische Gastfreundschaft, die verlangt von ihr, dass sie sich ganz davon in Anspruch nehmen lässt, den Gast zu bedienen, so wie es in Vers 40 heißt. Und dass Maria nicht mitmacht, ey, das ist wirklich ein Unding. Das ist total unhöflich. Nicht, weil Martha dadurch mehr zu tun hat. Das ist in dem Kontext egal. Sondern vor allem, weil es als fehlende Achtung diesem Gast gegenüber verstanden werden muss. Vielleicht seid ihr, sind Sie auch schon mal eingeladen gewesen bei Menschen mit einem orientalischen Hintergrund. Dann habt ihr erlebt, wie man als Gast geradezu hofiert wird. Da sitzt keiner, der Gastgeber, bis nicht die Gäste ausreichend versorgt sind. Das gehört zum guten Ton, dass alles getan wird, bevor, also dass damit der Gast sich wohlfühlt. Wir haben das sogar einmal erlebt, da saßen wir alleine am Tisch. Die Gastgeber haben sich überhaupt noch nicht mal zum Essen dazu gesetzt. Und es war uns sehr unangenehm. Aber das war das, was ihnen ihre Gastfreundschaft geboten hat. Und jetzt sitzt hier eine der Gastgeberinnen einfach rum und tut keinen Handschlag für ihren Besucher. Herr, kümmert es dich nicht, macht es dir nichts aus. Wenn wir das so hören, dann klingt das plötzlich ganz anders, oder? Dann geht es weniger um Marthas Mühe, als vielmehr um sein Recht, um Jesu Recht. Bei diesen Gedanken finde ich das ganz spannend, einen Moment lang noch zu bleiben. Dieses gefühlte Recht darauf, dass jemand etwas für einen tut oder ein Recht, das man hat, das kennen wir vielleicht auch. Da können wir vielleicht emotional schon mal ganz gut anknüpfen. Vielleicht nicht unbedingt beim Thema Gastfreundschaft, aber zum Beispiel, habe ich beim Soundcheck vorhin erzählt, wenn ich mit der Bahn fahre, wie letzte Woche, bin ich nach Berlin gefahren mit der Bahn, ich erwarte eigentlich schon, dass alles dafür getan wird, dass ich mich wohlfühle und pünktlich ankomme. Habe ich mir inzwischen abgewöhnt, aber eigentlich denke ich ja schon, dass ich ein Recht darauf habe. Und vielleicht denkt die eine oder der andere hier auch, ein Recht darauf zu haben, dass ihr hier sonntags einen schönen Gottesdienst erlebt. Oder dass es im Laden das zu kaufen gibt, was ich gerade suche. Da stand ich neulich bei Rewe an der Supermarktkasse und vor mir hat eine ältere Dame sich wirklich echauffiert und bei der armen Verkäuferin, der Kassiererin, beschwert darüber, dass es den Puderzucker, den sie kaufen wollte, nicht gab. Okay. Was fällt euch, Ihnen ein, worauf ihr ein Recht habt? Jesus hat auf jeden Fall, in jederlei Hinsicht, ein Recht darauf, dass ihm gedient wird. In diesem Setting ganz menschlich erstmal durch den hohen Wert der Gastfreundschaft. Und für seine Nachfolger damals wie heute aus dem Bekenntnis zu ihm als Sohn Gottes heraus auch noch weit darüber hinaus. In der Antike war das selbstverständliche Praxis, dass Göttern gedient wird. Meistens in Form von Altären und Opfern. Und auch viel mehr als uns das heute noch vertraut ist, auch das Herren gedient wird. Auch das ist für uns heute ja gar nicht mehr so schnell verständlich. Aber das ist der Kontext, von dem wir reden. Und jetzt dreht Jesus das Verhältnis einfach um, wer wem zu dienen hat. Da kann einem schon schwindelig werden, wenn man sich das mal zu Ende bewusst macht. Er dreht komplett das um, was üblich war. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. Und auch ganz prägnant finde ich die Geschichte von der Fußwaschung. Und da sagt er, Johannes 13, 14, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Das ist Jesu Verständnis von seinem Herrsein. Dienen. Einander. Interessant, ne? Wenn man da genau hinschaut. Dann müsst auch ihr einander dienen. Nicht, okay, ich wasche euch zuerst die Füße, ich bin ja schon irgendwie ein moderner Herr und jetzt könnt ihr danach mir die Füße waschen. Nein, ihr einander, so fängt es an. Er dient uns und wir einander. Und wenn wir das nochmal bewusst im Hinterkopf haben, dann klingt diese Geschichte zwischen Martha und Maria und Jesus plötzlich, zumindest in meinen Ohren, ganz anders. In Wirklichkeit geht es da weder um Martha noch um Maria, sondern es geht um Jesus. Er steht im Mittelpunkt dieses Textes. Und diese Verse, die beschreiben nicht primär zwei Haltungen im Leben, fleißig oder faul, wie sie nach meiner Einschätzung dann manchmal benutzt werden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um das Gleichgewicht im Leben und um die Frage, aus welcher Haltung heraus und vielleicht auch aus welcher Kraft heraus wir Menschen dienen. Denn dass wir alle aufgefordert sind, liebevoll uns dem Mitmenschen zuzuwenden, dem zu dienen, der es nötig hat, das steht völlig außer Frage. Ganz besonders hier an dieser Stelle. Also kleine Erinnerung, diese Begegnung von Maria und Martha und Jesus, die steht direkt nach dem barmherzigen Samariter. Und das tut sie ganz bestimmt nicht zufällig. Aber ich muss ja gestehen, das hat mich überrascht, als ich das entdeckt habe. Das ist nichts, was jetzt so mein normales Wissen war, was ich immer mit mir rumgetragen habe, wie nah diese Geschichten beieinander standen, sondern das habe ich neulich völlig neu mal entdeckt. Ich glaube, dass das eine ganz besondere Botschaft für uns hat, weil wir alle, genauso wie die ersten Leser von Lukas, diese Geschichte noch im Ohr haben, die ausdrücklich auf das Tun, auf das aktive Lieben des Nächsten zielt. Und die mit den Worten endet, geh hin und tu desgleichen. Und dann kommt diese Erzählung, wo gesagt wird, Maria hat das Gute erwählt. Die Evangelien, die sind ja voll von Hinweisen darauf, dass Jesus praktische Liebe von uns erwartet. Und die Erzählung von diesem barmherzigen Samariter als Illustration des Nächstenliebegebots, die ist da besonders deutlich. Marthas Problem ist nur, weil sie sich so sehr davon in Anspruch nehmen lässt, Jesus zu dienen, kann er nichts für sie tun. Jesus weiß ja, dass sie ihn durch ihr Dienen ehren will. Und dagegen hat er bestimmt auch gar nichts. Und das darf sie auch gerne machen und ein anderes Mal darf sie auch gerne andere damit anstecken und hineinnehmen. Aber in dieser Situation ist ihr Aktivismus nicht richtig. Weil Martha diese eine entscheidende Sache nicht begriffen hat. Jesus gegenüber sind wir in einer vollkommen anderen Lage als unseren Mitmenschen gegenüber. Nochmal, Jesu Verständnis ist, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Unseren Mitmenschen sollen wir dienen, aber Jesus dient uns. Und weil Martha Jesus dient und so sehr darin aufgeht, sich davon so in Anspruch nehmen lässt, verpasst sie das, worauf es wirklich ankommt, annehmen, was nur er zu geben hat. Und da plötzlich wird diese Geschichte zu einer wunderschönen Illustration von Gnade. Von der Gnade, aus der heraus wir fähig sind und erst fähig werden, uns so in den Dienst nehmen zu lassen, wie Jesus es aufträgt. Und teilzuwerden von Jesu Sendung in diese Welt, die zutiefst Dienst ist. Aber merkt ihr den Unterschied? Es ist nicht ein Auftrag, der uns von oben gesagt wird, du musst, du musst, du musst, sondern er dient uns und er nimmt uns mit hinein. Jesus macht in dieser Begegnung ganz, ganz deutlich, dass es in der Beziehung zu ihm eben nicht darauf ankommt, was wir tun. Das ist Gnade und das ist der Kern. In der Beziehung zu Jesus kommt es nicht auf das an, was wir tun. Anders als in den meisten allen mir bekannten anderen Religionen geht es nicht zuerst darum, sich richtig zu verhalten. Es geht im Christentum nicht zuerst darum, dem Gott zu gefallen und ihm Opfer zu bringen, wie die anderen Religionen es sagen, sondern der Kern des Evangeliums, die pure gute Nachricht in Essenz ist, dass es um das geht, was Jesus getan hat und für uns tut. Und dass wir ihm gegenüber immer die Empfangenden sind. Darum ist dieser Platz zu Jesu Füßen, den die Maria wählt, der einzig angemessene auch für uns. Wohlgemerkt, ne? Im Verhältnis zu Jesus. Es geht nicht um reine Passivität, es geht nicht darum, irgendwie rumzusitzen und abzuwarten oder so. Auch Maria sitzt übrigens nicht einfach nur da, sondern sie lauschte seinen Worten. Das Verb, das da steht, das beschreibt eine Haltung, die hellwach, hörend, mit meiner ganzen Person offen ist für das, was auf mich zukommt. Und das ist auch die Haltung, die wir Jesus gegenüber einnehmen dürfen. Mit so einer offenen Haltung Jesus gegenüber zu sitzen, zu seinen Füßen zu sitzen, das ist das eine, worauf es ankommt. Das hat Maria verstanden. Jetzt kommt ja Jesus leider nicht mehr so in unser Haus wie in das dieser Geschwister in Bethanien. Auch das ein Grund, weswegen ich diese Geschichte so schön und passend finde und denke, boah, das kann kein Zufall sein, dass dieser barmherzige Samariter und diese Begegnung in Bethanien direkt hintereinander stehen. Das muss ich als Referentin aus Bethanien einfach predigen. Aber auch wir, auch wenn er heute nicht so sichtbar und fühlbar, vielleicht körperlich fühlbar da ist wie damals, haben ja jede Menge Gelegenheit, sein Reden zu hören. An besonderer Stelle natürlich im Gottesdienst, aber auch in der persönlichen Stille. Und es kommt darauf an, dass wir ihn nicht durch unsere eigene Geschäftigkeit übertönen. Und dass wir uns immer wieder liebevoll daran erinnern lassen, dass es in unserer Beziehung zu ihm nicht auf das ankommt, was wir tun. Und wenn wir dann genau hinhören, dann werden wir nicht drum herum kommen, all das zu hören, wo Jesus uns mehr als deutlich dazu auffordert, uns den Menschen zuzuwenden, die uns brauchen. Beim barmherzigen Samariter ganz, ganz eindeutig, aber auch in Matthäus 25. Da schildert Matthäus das Weltgericht am Ende der Zeiten so, dass Jesus an unserem diakonischen Handeln messen wird, wo wir die Ewigkeit verbringen und sich selber dann mit dem hilfsbedürftigen Nächsten identifiziert. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Denn was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Es liegt, da bin ich mir ziemlich sicher, zu einem nicht unerheblichen Teil auch an diesen Worten Jesu, dass die ersten christlichen Gemeinden in ihrer Umwelt zuerst durch ihr diakonisches Handeln bekannt geworden sind und Vertrauen genossen. Dafür waren die ersten Christen berühmt, dass sie sich denen zugewandt haben, die es nötig hatten. Das hat die Christen ausgezeichnet und unterschieden vom Rest der Gesellschaft. In unserer Geschichte von heute könnte ich mir vorstellen, dass das so weitergegangen ist, dass Maria am Ende der Rede Jesu aufgestanden ist und sich heilsam denen zugewandt hat, die sie brauchten, weil das, was sie von ihm gehört hat, die Botschaft gewesen sein wird, die wir in den Evangelien überall finden. Und wer Jesu Worte hört und wen sie erreichen, der steht auf und setzt sich in Bewegung. Und darum bleiben ja auch wir nicht beim Hören hängen, sondern wir fragen uns doch alle immer wieder, welche Konsequenzen das Gehörte für unser alltägliches Leben hat. Es geht nicht darum, die ganze Zeit still irgendwo rumzusitzen. Aus der Kontemplation erwächst die tiefe Beziehung zu Gott, die uns die Kraft gibt für das Leben, zu dem er uns ruft und in das er uns mit hineinnimmt. Nach all diesem immer tiefer in diesen Text hineinschauen, lade ich euch ein, diesen Text auch so zu betrachten, diese Geschichte, die will uns die Augen und Ohren für Jesus öffnen, der sich nicht von uns dienen lassen will, sondern der uns dient und der uns unmissverständlich in seinen Dienst an unseren Mitmenschen mit hineinnimmt. Es geht um die Klarheit, welche Haltung in uns wem gegenüber angemessen ist. Und aus der Vertiefung in Jesu Worte und in seine Liebe wächst ein verantwortungsvolles Leben, das den anderen dient. Amen.